Psyche Unplugged, so heisst der Podcast. Mein Name ist David Studemann. Wir reden über Themen rund um Psychiatrie und wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und Zusammenhänge klären. Dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist und zuhörst. Ja, wir reden über Fortschritt und Innovation und über die Forschung an der Privatklinik Meiringen. Und wir reden auch darüber, welchen Einfluss das die Hitze, also das Klima, auf die Psyche hat. Und mein Gast wollte eigentlich ein Meteorologe werden. Und ich begrüße herzlich den Professor Dr. Thomas Jörg Müller. Er ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist ärztlicher Direktor an der Privatklinik Meiringen und ist Co-Präsident von der Schweizerischen Gesellschaft für ADHS. Thomas, warum hast du Meteorologe werden?
Ja, ich habe schon mit 11 Jahren angefangen, das Wetter zu beobachten. Kein Witz. Okay. Und dreimal täglich bin ich rausmarschiert und habe erstmal angefangen, die Temperatur zu messen, dann später den Regen und so weiter. Und das lag an meinem Großvater. Der hat nach der Pensionierung in Oberösterreich professionell das Wetter gemessen. Das ist heute alles automatisiert und das hat mich sehr fasziniert. Und so fing eigentlich auch meine Forschung an. Ich habe nämlich dann angefangen zu programmieren. Ich habe dann meine Daten selber verarbeitet mit 15, hatte sehr früh einen Computer. Und da gab es dann eins zum nächsten. Aber meine Eltern fanden die Idee nicht ganz so gut. Okay. Sie sahen immer die Wetterfrösche im deutschen Fernsehen und sagten, naja, das willst du jetzt auch nicht werden. Aber das Thema hat mich dann trotzdem weiter beschäftigt.
Ja, ich glaube, das ist ja heute auch immer noch in der Fall, dass dich das Klima sehr interessiert. Ja.
Genau, also ich habe dann irgendwann mal, ja, da gab es einen bedeutenden Sommer, leider ist er jetzt nicht mehr so bedeutend, 2003. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ja, da könnte es einen Zusammenhang geben. Und irgendwann habe ich doch sehr viele Daten von der Uniklinik in Bern untersucht über 45 Jahre und konnte zeigen, jawohl, an besonders heißen Tagen, an ungewöhnlich heißen Tagen gibt es mehr Aufnahmen in der Klinik. Ja. Und das ist auch die längste Datenreihe. Habe gestern nochmal geguckt, 42 Mal schon zitiert die Arbeit. Okay. Also das ist relativ viel für so eine Arbeit.
Ja. Da reden wir dann vielleicht noch ein bisschen drüber, aber vielleicht noch persönlich, wie bist du denn in die Psychiatrie gekommen, vom Meteorologen, wo du nicht bist geworden, bist du ein Psychiater geworden?
Ich wollte erst Biochemiker werden, aber das hat dann nicht geklappt oder ich wollte es dann auch nicht mehr und dann habe ich doch Medizin studiert und ich wollte eigentlich Radiologe werden und letztendlich habe ich mir gedacht, so, jetzt gehst du doch noch im letzten Jahr, im sogenannten praktischen Jahr, im Wahlfach in die Psychiatrie. Und das hat wirklich nur 15 Minuten gedauert. Ich habe mich mit einem Patienten über seine Stimmen unterhalten und ich war völlig fasziniert, habe mir gedacht, was geht denn in dessen Hirn vor? Und er hat dann so nett zum Schluss gesagt, ja, Herr Doktor, das war nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, aber jetzt langweilen Sie mich und ich unterhalte mich wieder mit meinen Stimmen. Okay. Und das hat mich tief beeindruckt, ja, und da war die Entscheidung eigentlich gefallen, ja.
Ja, und jetzt, wenn wir natürlich darüber reden, über die Forschung, wo du sehr stark engagiert bist, kann ich glaube sagen, Innovation steht auch zusammenhängend mit der Forschung, weil es braucht Forschung, für dass man innovativ bleibt. Wenn wir über Forschung reden in der Psychiatrie, das ist ja sicher sehr in einem komplexen Umfeld. Wie funktioniert das?
Also es gibt extrem viel Forschung in der Psychiatrie. Der Nachteil ist halt eben durch das komplexe Organ. Die Daten sind auch komplex und sie sind schwer zu verstehen. Aber jetzt am Beispiel gerade, just habe ich mich gestern mit einem meiner Assistenzärzte unterhalten und der hat bei einer Behandlungsmethode, die wir machen, einfach gesehen, da könnte man was optimieren. Und das will er beforschen im Rahmen seiner Doktorarbeit. Und da musst du dir erstmal Gedanken machen, gibt's dazu schon etwas? Also ganz klar, dass man gut recherchiert. Da gibt's ja heutzutage gerade mit der künstlichen Intelligenz sehr viele gute Tools. Man sollte schon aufpassen, was man da recherchiert, aber und dann braucht man einen Forschungsplan, dann braucht man vielleicht eine Ethik, einen Ethikantrag und dann braucht man einen Doktorvater, der einen auch begleitet. Ja. Aber das ist das Beispiel, wie praktisch aus einer klinischen Fragestellung Forschung entsteht. Ja. Das war bei mir meist so, das ist dann nicht Grundlagenforschung, sondern klinische Forschung.
Genau, und wenn wir über Forschung reden, du hast vorhin gesagt, komplex, das menschliche Hirn ist sehr komplex, das kann man glaube ich sagen. Wie funktioniert die Forschung in dem? Das ist ja glaube ich im Bereich von der Neurowissenschaft.
Gut, es gibt verschiedene Formen von Forschung in dem Bereich. Also ich habe in meiner Karriere sehr viel sogenannte Forschung, also neurophysiologische Forschung machen dürfen, erst mit dem EEG, also die Elektroenzephalographie, mit den Hirnstrommessungen. Die haben zwar eine wunderbare zeitliche Auflösung, man sieht rasche Veränderungen, aber das Räumliche ist schlecht. Und dann kam Mitte der 90er Jahre die sogenannte funktionelle Bildgebung auf mit der Kernspintomographie und das war ein gigantischer Fortschritt. Und am Anfang ein Beispiel, zum Beispiel Stimmen hören, hat man Patienten gehabt, die haben genau sagen können, so jetzt fängt das Stimmenhören an und dann hört es wieder auf. Und wenn du das x-fach wiederholst, dann hast du so einen kleinen Effekt, den du im Gehirn messen kannst, im Kernspintomographen. Und das nennt sich funktionelle Bildgebung. Und da konnten Kollegen aus Bern und aus Frankfurt damals sehr schön Anfang der Nullerjahre zeigen, dass Regionen im Gehirn aktiviert werden, die aktiviert werden, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte. Aber pathologisch. Ja. Und das ist natürlich hochspannend. Ja.
Genau, und dann natürlich auch hilft für zu schauen, wie kann man mit dem umgehen. Oder?
Genau, also ein Patient, bei dem habe ich das mal klinisch gemacht, leider machen wir das ja nicht so klinisch so häufig, ja. Der hat dann, ich habe ihm zum Schluss die Bilder gezeigt und der hat dann halt so nett gesagt, ja, mein Gott, ich bin ja gar nicht verrückt, sondern krank. Ja. Ja. Also da hat es auch eine Relevanz für ihn persönlich gehabt.
Ja, ja. Dann sicher auch die Versorgungsforschung ein grosses Thema. Da kommt mir so als Laie gerade sofort in den Sinn, ja, ambulant, stationär, ist ein grosses Thema für euch. Wie nimmt jetzt die Forschung oder was hilft die Forschung, um zu zeigen, was geht ambulant, was geht stationär? Da gibt es auch eine Verschiebung mit der Forschung.
Also das ist eine sehr, es gibt halt einerseits die biologische Forschung zum Beispiel jetzt, was ich gerade genannt habe mit der funktionellen Bildgebung, aha, und auf der anderen Seite dann die Epidemiologie. Und das geht schon mal los damit, wie viele Suizide gibt es zum Beispiel in der Schweiz oder wie viele Suizidversuche. Und dann die Bedarfsforschung, also wie viele Fälle haben wir überhaupt, also wie häufig ist Depression, wie häufig ist eine Schizophrenie und wie muss die versorgt werden. Das ist ja auch wichtig. Und wie viele Betten braucht es? Und da kann ich dir sagen, das ist also sehr anspruchsvoll. Da gibt es zwar von der Weltgesundheitsbehörde so eine Zahl 0,5 Betten auf 1000 Einwohner, aber in Basel sind es 2, in Bern weiß ich es gar nicht, muss ich sagen, es sind, glaube ich, ein bisschen mehr. Und das kommt auf die Gegebenheiten, auf die regionalen an und dann auch auf die Politik. Also da spielt gerade in der Psychiatrie sehr viel Politik auch eine Rolle. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ist jetzt ambulant vor stationär immer besser?
Genau, ja.
Das wissen wir ja gar nicht so genau. Ja. Es gibt viele Fälle, das kann man ganz klar sagen, die können auch ambulant behandelt werden. Aber manchmal ist halt die Nachhaltigkeit mit dem stationären Aufenthalt höher. Und das beforschen wir, das machen Kollegen halt, die gerade in dem Bereich forschen, dann aufwendig auch mit Nachbefragung, mit Qualitätsfragebögen und so weiter. Also damit, das ist sehr aufwendig. Also werden
viel Daten,
extrem viele Daten, die musst du verwerten und dann hast du viel Rauschen drinnen und viele Variablen, die dann noch mit eine Rolle spielen und die das beeinflussen können. Also sehr anspruchsvoll, diese Arbeit.
Ja, muss natürlich auch schwierig oder kann auch heikel sein, eine Aussage zu machen, dass das Ambulante einfach besser ist als das Stationäre, weil ich glaube, man darf es nicht genau ausspielen, das kann man glaube ich schon
das, sagen. Das greift ineinander ein, ja, jetzt fehlt mir das passende Wort, aber das sollte miteinander verwoben sein.
Ja, ja.
Und das nennen wir ja integrierte Versorgung.
Ja, genau.
Und da ist es eben wichtig, dass das gut miteinander abgestimmt ist. Aber zum Beispiel diese Brüche, ja, die Brüche in der Versorgung. Schönes Beispiel ist die Transitionspsychiatrie. Mhm. PZJD ist ja so ein Beispiel und der Bruch entsteht ganz trivial zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie. Mhm. Also schlagartig mit 18 Jahren ADHS nur noch 3% Prävalenz statt 6% am 18. Geburtstag. Und das ist ein methodischer Artefakt. Ja. Ja. Und da muss die Forschung halt dann auch praktisch unterstützen und zu schauen, wie kann man diesen Übergang besser versorgen. Ja.
Jetzt, man redet ja viel von der personalisierten Psychiatrie und ich meine, viel Forschung geht da in die Richtung, oder? Ja. Dass man dort noch stärker und noch besser wird.
Also ich bin kein Genetiker, aber in der Genetik wird da sehr viel geforscht und die letzten Tage kam in Nature Neuroscience, glaube ich, Nature Neuroscience, eine spannende Studie, wurde gerade wieder publiziert von einem Konsortium aus Norwegen, die jetzt über 1 Million Patientinnen und Patienten untersucht haben aus der Neurologie und auch aus der Psychiatrie. Und ich finde diese Studie, das erste wurde in Science 2018 publiziert und da hat man so Überschneidungen zwischen den Krankheiten gesehen. Und das ist jetzt noch viel mehr verfeinert, auch eine schöne Abtrennung jetzt zwischen der Neurologie und der Psychiatrie. Da zeigt sich in der Psychiatrie diese Komplexität. Und das ist halt die Krux. Grundgenommen wäre das Ziel, wenn du, vielleicht haben wir das in 10 bis 15 Jahren, einen Gentest hast. Mit diesem Gentest kannst du vorhersagen, welche Medikation für welchen Patient besser ist oder bei wem eine bestimmte Form von Psychotherapie geeigneter ist. Mhm. Also da sind wir noch nicht so weit, aber da gibt es erste Ansätze. Es gibt jetzt eine Firma, sie ist in der Schweiz zugelassen, die kann unterscheiden während einer depressiven Episode, ob jemand mit einer Erstepisode später eine Manie entwickelt oder nicht. Und das ist für uns sehr wichtig. Ja. Wenn du im Grunde genommen jemanden behandelst, ja, der depressiv ist und ja mit einem guten, kräftigen Antidepressivum und der danach manisch wird, dann ist das ein Problem. Ja. Ja. Und wenn du das vorher weißt, dann haben wir ein Problem weniger. Ja. Und das sind diese ersten Schritte. Da hat es schon ein paar Versuche gegeben vor einigen Jahren, die waren dann nicht so gut. Und wo wir sehr schön sehen, unsere Leber, die verarbeitet ja Giftstoffe und die Natur hat das genetisch festgelegt und das ist individuell sehr unterschiedlich. Die Leber verarbeitet aber auch die Giftstoffe, das sind die Medikamente und das kann sehr unterschiedlich sein. Und da gibt es Menschen, die verarbeiten Medikamente extrem schnell und da kannst du geben, was du willst, ja, kommt einfach nicht an und andere langsam. Wenn man das im Vornherein weiß, dann hast du auch schon eine gewisse Individualisierung. Mhm. Ja. Aber das ist mal das Beispiel der Genetik. Ja,
ja, das, also das war revolutionär, kann man sagen, oder? Das wäre, wenn man das mit der Gentest, oder?
Ja.
Jetzt haben wir noch ein bisschen darüber geredet, über die Forschung. Kannst du uns mal zwei, drei konkrete Beispiele geben, wo man ein bisschen sieht, wo die Forschung, sag ich mal, etwas, was man dann auch noch ein bisschen im Alltag sieht? Also. Schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage. Ja gut, das eine habe ich schon genannt mit dem Patienten, der hat da sehr profitiert. Also jetzt ein Kollege, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, der Professor Walter, der ja jetzt in Würzburg ist, der hat praktisch detailliert alle Bereiche einer bestimmten Form der Schizophrenie, der katatonischen Schizophrenie untersucht. Und der hat da auch Millionen Unterstützung vom Nationalfonds, vom National Institute of Mental Health und so weiter bekommen. Und das ist hochrelevant. Einerseits erstmal das Verständnis, welche Pathophysiologie, also welche gestörten Abläufe im Gehirn sind vorhanden und wie kann man die behandeln. Und ein schönes Beispiel ist ein Patient, ein gemeinsamer Patient, der hat eben eine Katatonie und der ist dadurch im Alltag sehr belastet. Und dann hat der Kollege eine Methode angewandt, die sogenannte transkranielle Magnetstimulation. Das muss man sich vorstellen. Das ist wie so eine Acht, ist das eine Magnetspule und diese Magnetspule mit einem ungefähr 1 Tesla Magnetfeldstärke, die kannst du dann auf dem Gehirn platzieren von außen. Und das verändert deine Gehirnfunktion. Und wenn du das gezielt machst, bei diesem einem katatonen Patienten haben wir das dann hier in Meiringen gemacht, der ist eben nicht mehr um die Ecken durch das Zimmer gelaufen, sondern quer durch das Zimmer. Und das ist für ihn ein großer Fortschritt. Für uns mag das von außen banal erscheinen, aber für diesen Patienten ist das extrem schwierig. Und das ist zum Beispiel eine aufgrund der Forschung über Jahre von dem Kollegen, wo ich auch teilweise mitmachen durfte, ja, hat das dazu geführt, dass der jetzt eine Verbesserung seiner Alltagsqualität hat. Ja. Also und das ist hochrelevant.
Ja, definitiv. Ja. Das Beidruck und das Beispiel. Ja. Wenn man so durch die Stadt läuft, zu Bern, dann fällt dem immer etwas auf bei den Brücken. Man
Ah, ja.
Du hast vorher Suizid angesprochen. Ich möchte mal noch auf das zu sprechen kommen. Wenn man die Brücke sieht, in Bern hat es ja die Netze unten dran. Mhm. Was hat das mit Forschung zu tun? Es hat ja mit Daten zu tun, dass man, ja, also einerseits ist es ein Schutz, aber das ist ja nicht einfach so von heute auf morgen entstanden.
Genau, also da ist sehr viel Arbeit dahinter. Das war das Team, ja, das war der Professor Michel mit seinen Kollegen, also Professor Reisch, alle aus Bern, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Und das Problem ist, Gelegenheit macht Suizid. Und wenn man die Gelegenheit hat und die Brücke stellt eine Gelegenheit dar, dann hat man sich überlegt, wie kann man das schützen. Und man weiß eben aus der Forschung, und das ist hochrelevant, wenn man diese Hotspots schützt, also indem man zum Beispiel diese Netze dort aufhängt, und das weiß ich bei den Kollegen, die haben sehr, sehr viel auch politische Arbeit investiert. Ja, ja. Also das war nicht einfach so, dass da die Stadt zugestimmt hat. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Suizidrate runtergegangen ist. Man könnte ja behaupten, dass jetzt zum Beispiel, naja, wenn ich nicht da springe, springe ich woanders. Aber das ist nicht der Fall. Das ist ein ganz interessanter Effekt, der auch gut mit Forschungsdaten belegt ist. Ähnlich ist es ja auch mit den Waffen.
Ja.
Der Suizid, also es suizidieren sich ja leider mehr Männer. Also so ist egal, ob sich jetzt Männer oder Frauen suizidieren, aber Suizid ist praktisch das tragischste Outcome in der Psychiatrie. Und aber die Gelegenheit, wenn man die Waffe zu Hause hat und dann noch die Munition, sich zu suizidieren, also die Wahrscheinlichkeit wird höher. Ja. Übrigens an heißen Tagen.
Ja, dann noch höher. Genau. Ja.
Und das Problem ist, also das Nicht-Problem war dann, als dann man beschlossen hat, von der Armee praktisch die Munition nicht mal zu Hause lagern zu lassen, dann ist die Suizidrate nach unten gegangen. Ja. Und der Kollege Reisch hat das dann top publiziert in dem American Journal of Psychiatry. Ich glaube 2006 wurde das publiziert. Aber es gab eine Riesendiskussion vorher in den USA, weil diese Studie letztendlich zeigt, weniger Munition, weniger Waffen, weniger Tote. Ja. Und das wurde dann mit einem Editorial begleitet, also es war auch ein Politikum. Und da spielt dann halt auch wiederum das Problem der Psychiatrie, dass es halt nicht selten politisch wird. Ja. Aber halt eine hochrelevante Forschung. Und soweit ich es weiß, gab es praktisch keine Suizide mehr von der Kornhaus- und der Kirchenfeldbrücke. Ich weiß gerade nicht, was dann noch in der Lorraine-Brücke gerade geschieht. Die scheint jetzt auch geschützt zu sein.
Das weiß ich
auch
nicht,
aber da kommt es auch immer drauf an, wem gehört die Brücke. Ja, ich glaube, die Lorraine-Brücke gehört eben nicht der Stadt, sondern dem Bund.
Das ist immer die Politik am Schluss.
Ja, oder? Aber es hat tatsächlich die Suizidrate gesenkt. Ja. Es gab ja lange schon diese Netze an der Münsterplattform.
Genau.
Ja, das ist viel länger so. Aber da braucht es viel Kraft und Innovation.
Ja, und auch die Daten, oder? Dass man kann zeigen kann, dass das eben etwas hilft, die Suizidrate im Prinzip senken.
Also die sinkt ja auch, zumindest in Europa, in den USA, glaube ich, geht sie wieder etwas hoch. Ja. Und das sind schon auch die Maßnahmen. Bessere Behandlung, aber halt auch Vermeidung von sowas. Ja.
Jetzt aber, du hast schon Daten gesammelt, wenn es darum geht, um die Frage wegen der Hitze, die einen Einfluss hat auf Psyche. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Was ist da die Erkenntnis? Du hast es ein bisschen angetönt schon.
Ja, ich bin ja immer selber skeptisch, also aber es ist, wie es ist. In der Zwischenzeit schon x-fach repliziert weltweit. Es ist tatsächlich so, dass einfach Hitze Stress auslöst. Ja, das kennen wir ja von einem selber. Also wenn es ungewöhnlich warm ist, gerade jetzt, wenn man als Mitteleuropäer gewohnt ist, dass man vielleicht auch nur einen Winter mit minus 20 Grad hat, dann ist halt 35 bis 40 Grad anspruchsvoll.
Ja.
Und hier ist es dann auch noch feucht. Das heißt, das ist dann nicht so wie in der Wüste, wo 40 Grad kein Problem darstellt. Und das ist weltweit jetzt nachgewiesen mit x weiteren Studien. Es gibt so eine Durchschnittstemperatur 25 Grad für den ganzen Tag. Mhm. Und typischerweise hast du da ein Problem, die sogenannten Tropennächte. Und wenn es nachts nicht unter 20 Grad geht, dann kannst du dich nicht mehr erholen. Nicht jeder hat eine Klimaanlage zu Hause. Wobei ich persönlich jetzt mit der Klimaanlage noch schlechter schliefe, ja. Mhm. Und das führt zum Stress. man weiß, es gibt Projektionen, dass also tatsächlich die Schlafdauer und die abnimmt. Ja. Mit den Projektionen durch den Klimawandel. Und das führt zu Stress. Und der Stress ist natürlich dann am fatalsten bei Menschen, die sowieso schon vulnerabel sind. Und das sind die psychisch Erkrankten. Ja. Mhm. Und da steigt einfach das Risiko, dass sie weniger resilient sind und letztendlich dadurch eher psychiatrisch auffällig werden. Und das sieht man in den Daten. Und das sieht man nicht nur in den Daten, die ich in Bern gemacht habe über die 45 Jahre, sondern ich habe ja eine Doktorandin aus Brasilien, die Julia Corvetto, und die hat das sehr schön in Curitiba gezeigt, genau die gleichen Daten. Und was auch noch spannend ist, sie hat noch zeigen können, Unterschiede sozial. Ja, also Menschen, die schlecht versichert sind, haben da mehr Auffälligkeiten als die, die privat versichert sind. Okay. Ja.
Also das heißt, da kommt etwas auch ein bisschen auf uns zu.
Genau. Ich habe vor Jahren mal das Vergnügen gehabt, im Bundesamt für Gesundheit genau darüber einen Vortrag zu halten. Dies nicht so auf Interesse damals, okay. Ja, in der Zwischenzeit schon. Aber spannender war, dadurch hatte ich dann auch Kontakte zu anderen Forschungsgruppen in Bern und Basel aufnehmen können. Ja. Und das Spannende übrigens, weil ja Forschung mich fasziniert, diese Studie habe ich ja mit Meteorologen angefangen, mit Klimatologen. Ja, okay. Ja. Und das war natürlich, den Anruf werde ich nie vergessen. Ich habe mich dann getraut, in dem Oeschger-Institut in Bern anzurufen. Und da war dann ein Professor Lutherbacher dran am Telefon, der Jürg. Ja, ich habe eine komische Idee, ob er Interesse hätte. Und daraus ist dann eine intensive Zusammenarbeit erstmal entstanden.
Ja, toll. Ja. Und eben, die hat mir ja ganz am Anfang gesagt, du, das Wetter ist schon etwas, was dich sein Leben lang beschäftigt. Von dem her ist das natürlich toll. Jetzt werden wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden, wie wird denn hier geforscht an der Privatklinik Meringen? Die sind eine Privatklinik und trotzdem wird geforscht, da musst du uns mal erzählen, wie das funktioniert.
Also ich bin ja selber noch assoziiert an der Uni und wir haben noch zwei Privatdozenten, also die Elisabeth Barlind und den Christian Mikuta, die beide an der Universität Bern habilitiert haben, also ihren Privatdozentur bekommen haben. Und wir sind auch Lehrkrankenhaus von der Uni Bern. Und das war mir auch ein Anliegen. Und ja, Forschung, die funktioniert eigentlich letztendlich genauso wie sonst auch. Wir haben also ein Beispiel jetzt gerade wieder bei dem Assistenten, der kommt mit einer Idee, der möchte promovieren und daraus entsteht ein Forschungsprojekt. Aber ein Forschungsprojekt, das hier zum Beispiel entstanden ist, darauf bin ich besonders stolz hier. Es war eine kleine, feine Studie. Ich ärgere mich manchmal über die Datensammelwut der Behörden. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt nutze ich mal die Daten selber, weil unsere Patienten müssen beim Ein- und beim Austritt immer einem BSCL nennt sich das, also das ist so ein Fragebogen für die Befindlichkeit ausfüllen. Beim Eintritt und beim Austritt haben wir gesagt, so, jetzt schauen wir mal, wie das ist beim Föhn. Mhm. Und tatsächlich, das ist also wirklich faszinierend, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, das über mehrere Jahre, ich habe sogar noch bei Meteoswiss angerufen, okay, habe gesagt, liebe Leute, die Föhndaten hier in Meiringen liegen erst ab 2018 vor. Kann man das ändern? 3 Tage später waren sie für mich berechnet. Ja, das fand ich super, Meteoswiss, also fand ich ganz genial. Mhm. Und dann haben wir die Daten untersucht und wir können sehr schön zeigen, dass an den 2-3 Tagen nach dem Föhnsturm tatsächlich die Befindlichkeit bei den frisch eingetretenen Patienten schlechter wird. Okay. Es gibt einen kleinen, aber signifikanten Einfluss, ist auch schön publiziert worden. Und beruhigend ist, beim Austritt ist dieser Effekt nicht mehr vorhanden. Okay. Also das heißt auch, die Therapie stärkt die Resilienz. Ja, genau. Und letztendlich führt das dann dazu, dass die Patienten dann trotzdem gut behandelt sind, trotz des Föhns.
Ja. Genau. Also das heißt, Forschung ist für euch ganz ein wichtiger Bestandteil der Privatklinik.
Ja. Aber was ich gerne machen würde, dann muss ich mal mit der Gemeinde Meiringen und Schattenhalb zusammenschauen. Ich will noch immer untersuchen, ob die Migräne jetzt häufiger ist oder nicht. Und zwar bei der Normalbevölkerung. Aha. Mit so einer App und einfach mal begleiten.
Ja, dass man dort auch Daten hat. Ja. Und wie sieht die Zusammenarbeit aus jetzt mit der Uni oder Partnerinstitutionen? Wie funktioniert das?
Ah, die ist sehr eng, also in der Lehre natürlich. Also ich persönlich mache noch sehr viel Lehre an der Uni. Ich gebe auch Vorlesungen. Und dann haben wir regelmäßige Treffen und teilweise auch gemeinsame Forschungsprojekte. Es ist auch für die Uni, also für die Uniklinik, ist es ja hochinteressant, eine höhere Datenbasis zu haben. Klar, ja. Wenn du mehr Patienten zum Untersuchen hast, dann ist das ja gegenseitiger Nutzen. Und das ist übergreifend. Ja.
Und natürlich für dich auch wichtig, dass die Forschung so kliniknah ist, dass am Schluss so Patientinnen und Patienten können davon profitieren
können? Genau, also zumindest wenn es nicht direkt ist, dass auf lange Frist, dass wir die Zusammenhänge besser verstehen. Aber die Krux ist eben, wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, dass die Zusammenhänge eben nicht so einfach zu verstehen sind in der Psychiatrie. Und da muss man auch sehr aufpassen. Ich sage das immer mit den Störchen und den Geburten. Eine Zeit lang ist die Geburtenrate in Deutschland runtergegangen und die Storchenrate auch. Und dann ist es wieder hochgegangen. Aber das ist ein Pseudo-Zusammenhang. Ja. Also man muss auch sehr vorsichtig sein mit den Daten, die man produziert. Dass man da nicht Daten produziert, die dann keinen Sinn machen. Ja. Also da muss man sehr kritisch bleiben.
Ja. Also Daten kritisch hinterfragen, auch was die eigenen sind. Das ist ja manchmal auch nicht so einfach, oder? Also ich stelle mir immer vor, so als Laie, wenn man so viele Daten sammelt und man erhofft sich wahnsinnig viel, muss man da einfach extrem aufpassen, wenn man nicht plötzlich zu viele Schlüsse probiert rauszuziehen, die eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht so klar aufzeigbar sind.
Das ist die große Problematik. In der Forschung gilt ja das Prinzip publish or perish. Ja. Mhm. Also wer schreibt, der bleibt. Und da werden schon auch Daten produziert, um des Datenproduzierens willen. Ich kann mich erinnern, also als ich angefangen habe mit dem im Bereich der Neurophysiologie, da gab es noch viele Programme nicht. Also wir haben es teilweise noch selber programmiert, aber heute gibt es so professionelle Software. Da kannst du einfach mal das Signifikanzniveau ändern, ja. Ja, das ist dann schwierig. Oder ein Beispiel, die ersten Daten mit einer neuen Methode, und da hat mir halt der Kollege so schön das erste Bild gezeigt und ist das nicht toll, Thomas? Ja, das war so ein Bild vom Kopf, die Durchblutung. Ja, nee, ist nicht gut, aber doch. Und ich so, nö, ist nicht gut. Und da waren halt zwei Balken mitten in dem Kopf und die gibt's anatomisch nicht. Ja. Okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber untersuch doch nochmal die Daten, die Originaldaten. Und dann haben sich halt an drei von den 128 Aufnahmen gezeigt, die waren schlecht. Und danach haben wir das erste Mal die Bilder gesehen und die waren toll. Da war man natürlich in Partylaune. Ja. Aber man muss kritisch bleiben. Ja. Ja. Und es gibt halt viel. Das Problem ist, viele Daten werden in der Medizin nicht repliziert. Das heißt, wenn einer was publiziert, oh, toll, super, ja, aber es sollten auch nochmal Leute die gleiche Studie oder eine ähnliche Studie nochmal machen, damit man weiß, dass diese Daten nicht Zufallsbefunde sind. Ja. Mhm. Und da gibt es leider viele Beispiele. Gerade in der funktionellen Bildgebung hat es mal eine Studie gegeben, 10-15% der Daten sind überhaupt von Zehntausenden Studien überhaupt repliziert worden. Okay. Also muss man schon sehr aufpassen. Ja,
muss man vorsichtig sein. Aber forschen heisst auch Wissen teilen. Da ist das wichtig, dass man das Wissen teilt, dass es weitergeht? Da sehe das auch so.
Das weiß ich nicht. Also es gibt auch Professoren, die hocken dann in ihrem Kämmerlein und geben ihre Daten nicht weiter.
Genau.
Also ich bin ja vor allem, ich sage immer Kliniklehre Forschung. Das ist so mein, die Klinik geht mir vor und alles, was ich neu, also gestern zum Beispiel mit dieser Studie aus dem Nature Neuroscience, da war noch der Student neben mir gesessen, da habe ich gesagt, guck, das gucken wir uns jetzt mal an und was hat das für eine Bedeutung? Und da habe ich größte Freude, das gemeinsam anzuschauen und auch das kritische Denken anzuregen. Also, und das ist wichtig, aber auch das Teilen der neuen Erkenntnisse, das ist für mich ein großes Anliegen. Also da nicht autistisch rumlaufen, haha, ich habe das Wissen und ihr nicht, ja, sondern ich habe Freude daran, dieses Wissen zu teilen. Und das ist auch mein Auftrag, als Lehrer sozusagen.
Ja, klar. Das ist ja auch Förderung von jungen Menschen oder jungen Leuten, die in die Psychiatrie kommen, ist ja auch wichtig. Oder Forschung kann ja auch wahnsinnig helfen, wenn man ja, in der Karriere einen Schritt machen will, oder? Ich nehme an, das kennst du selber sehr gut.
Ja, ja, also aber Forschung, wenn man sie dann so betreibt, wie ich sie dann betrieben habe oder betreibe, also jetzt kann ich in der Zwischenzeit sehr entspannt nach hinten lehnen, ich mache Forschung, weil ich es gerne mache, aber ich muss nicht mehr. Aber wenn du mal, bis du mal Privatdozent wirst, das ist ein Kampf. Ja, und ich, sage auch den Kollegen, Leute, überlegt euch das gut, gerade wenn man Klinik und Forschung gemeinsam macht, es gibt ja reine Forscher. Aber wenn man irgendwie mal später Chefarzt, Chefärztin werden möchte, dann ist der Titel halt schon hilfreich. Ja. Ja. Dass man auch gezeigt hat, man kann das, man hat das kritisch hinterfragt. Und das ist anspruchsvoll. Also das ist schon auch diese Karriere, dann da muss man dranbleiben. Ja,
Ja, jetzt, wenn wir noch so ein bisschen schauen, du hast gesagt, dass Forschung für dich eine Leidenschaft ist. Du hast auch gesagt, dass Forschung wichtig ist. Ich gehe davon aus, es braucht auch finanzielle Mittel immer, für das man forschen kann. Wie ist es dort? Ist das so ein Kampf? Du hast vorhin von einem Kampf geredet, dass man die finanziellen Mittel bekommt, für das Forschen.
Also für diejenigen ist es am meisten der Kampf, die halt, die dann davon abhängen. Das sind meistens die jungen Doktorandinnen und Doktoranden, die PhDs, ja. Und ein Stück weit wird die Forschung zum Beispiel hier intern auch durch einen Fonds gefördert und das ist sehr gut, da kann man mal einen Computer kaufen und sowas für die Forschung. Aber wenn du die großen Projekte finanzieren möchtest, dann musst du, dann wird es kompetitiv. Ja. Und da gibt es natürlich den Schweizerischen Nationalfonds. Ja. Da muss man wirklich dann auch Anträge schreiben, die müssen innovativ sein, die müssen auch eine gute Hypothese haben, was wollen wir damit. Ja. Und da macht es dann schon Freunde, wenn man Geld kriegt. Also wir haben kürzlich einen Schweizerischen Nationalfonds überzeugen können, da mit dem mit der Berner Fachhochschule, also für Technologie und für Pflegewissenschaften. Da war ich selber ganz baff. Da haben wir fast 1 Million Franken bekommen und darum kann ich jetzt dann tatsächlich jetzt einen PhD damit unterstützen, der jetzt bei uns auch arbeitet und das ist faszinierend, das ist natürlich toll.
Ja. Klar.
Ja. Ja. Und davon, für ihn ist das natürlich auch ein Karriereschritt.
Ja, ja, das ist großartig.
Ja.
Wenn ich es richtig sehe, hast du schon 5 Publikationen gemacht das Jahr. Also du bist nicht müde.
Nee. Ja, manchmal ermüdet man schon, ja, aber weißt du, das hat auch was mit der Vernetzung zu tun und man ist mal bei dem Projekt dabei, bei dem Projekt. Ich bin sehr ideenreich, schreiben tue ich nicht so gerne, muss ich gestehen, ja. Mhm. Ist nicht so mein Ding, aber ich stoße auch gerne Forschung an und viele Ideen stammen dann auch von mir. Aber jetzt bei einer Studie, die hat mir den letzten Nerv geraubt.
Okay.
Ist dann letztendlich klinisch relevant, weil das tatsächlich ein pflanzliches Präparat, also Lavendel untersucht hat und die Wirkung gezeigt hat. Also die Studien, die war zwar unterstützt von der pharmazeutischen Firma, aber andererseits so unabhängig konnten wir das machen mit der Uni Bern, dass wir da wirklich die Wirkung auch von diesem Medikament nachweisen konnten. Und das war ähnlich wie nicht pflanzliche Medikamente. Das finde ich klinisch relevant. Ja, man muss immer vorsichtig sein mit der Interpretation. Und viele Studien, da bin ich dann Co-Autor aber trotzdem, da macht man immer einen entscheidenden Beitrag und kommt noch mit Ideen. Also, und die jungen Kolleginnen und Kollegen mit ihrem PhD, die stehen dann vorne und die machen dann die Arbeit, aber die brauchen auch irgendwie dann noch so einen jemanden im Hintergrund, der dann auch noch sagt, das könntest du verbessern, das und das ist jetzt nicht gut und so weiter. Ja. Das ist dann Forschungsförderung.
Ja. Genau, das ist mein Coach, oder?
Genau, und jetzt, ich glaube, irgendwann im Dezember ist wieder der Dies Academicus in der Uni Bern.
Ja.
Und alle paar Jahre gehe ich da mal hin und da gehe ich dann mit einem gewissen Stolz dann hin, wenn dann jemand dann durch mich promoviert wurde zum Beispiel.
Ja, ja, das verstanden. Vielleicht zum Schluss noch, warum ist dir persönlich Forschung so wichtig?
Das hat was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun.
Ja?
Ich bin ein extrem wissbegieriger Mensch. Ja, und zwar auch über die Medizin hinaus. Ich lese jede Woche den New Scientist. Mhm. Das ist so ein Wissenschafts-, das ist nicht gerade die Bild-Zeitung der Wissenschaft, aber ein schöner Überblick. Und das regt mich an. Ich brauche das. Ja, ich bin wissbegierig. Ich möchte weiterkommen und das macht einfach Spaß. Ja. Ja.
Man spürt die Leidenschaft bei dir.
Ja.
Genau.
Ja.
Zum Schluss eine ganz persönliche Frage, die nichts mit Psychiatrie zu tun hat. Wenn man Thomas Müller heisst, wie oft ist es schon passiert, dass man das Gefühl hat, der Fußballer könnte
werden? Sehr oft.
Ist wahr?
Nee, ich mache natürlich ganz Psychiater, ich mache es ganz trickreich, wenn ich mich zum Beispiel im Hotel einchecke, Thomas Müller wie der Fußballer.
Okay.
Aber ich bin es nicht.
Okay, das ist auch schon klar.
Das habe ich einmal tatsächlich, glaube ich, in Toronto gemacht. Oh, well, wow, cool. Ja, und ich so, ja. Aber das ist, also mich gibt es 400 Mal in der Schweiz und 4000 Mal in Deutschland, ja. Hat aber auch Vorteile.
Ja, das denke ich.
Man verschwindet.
Danke vielmals, Thomas. Hast du dir Zeit genommen, bist du zu unserem Podcast gekommen?
Vielen Dank.
Es ist beeindruckend, was du alles machst, was dir alles macht hier. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in der Forschung, in deinem Projekt. Und danke vielmals.
Dankeschön.
Und hoffe, das nächste Mal dann wieder.
Sehr gerne.
Ja, das war es vom Psyche Unplugged Podcast. Merci vielmals, habt ihr zugelassen. Und schaut wieder rein bei der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.